Willkommen zum netzpolitischen Abend mit dem Titel oder der Frage, wem gehören die KI-Trainingsdaten? Ich bin Daniel.
Mein Name ist Jörg. Zum Ablauf vom heutigen Abend, wir sind jetzt online, Livestream, den man dann später auch noch nachschauen kann, für die, die es heute nicht geschafft haben. Deshalb sind wir jetzt in dieser ersten Stunde auch auf Hochdeutsch unterwegs, damit das wirklich möglichst viele Leute erreichen kann. Wir werden am Anfang eine kurze Einführung haben und mit einer Präsentation von unserem Gast. Anschließend gibt es eine moderierte Diskussion, darum hier so schön die drei Stühle schon mal bereit. Wir werden dann irgendwann den richtigen Moment suchen, noch für die Verabschiedung für alle Online-Gäste. Das wird noch ein, zwei, drei Erklärungen geben etc. Und nachher gibt es dann, je nachdem, ich hoffe natürlich für ein großes Interesse von euch auch, noch ein bisschen noch offenere Diskussion, weiterhin hier auf der Bühne mit euch im Saal unten oder je nachdem auch an der Bar.
Wir haben, um den Abend hier durchzuführen, brauchen wir Partner oder haben wir Partner. Das sind drei, die wir hier erwähnen und ganz herzlich danken müssen. Zum Ersten ist das Debattierhaus Karl der Große, also für euch klar, ihr seid hier und für die Leute im Livestream und der Aufzeichnung, das ist der Ort, an dem es stattfindet. Dann haben wir eine Partnerschaft mit der WOTS. Für die Leute zu Hause, es lohnt sich hierher zu kommen, weil hier gibt es einen WOTS zum mit nach Hause nehmen. Und last but not least läuft die Streaming- und Infrastruktur und sperrt für die Aufzeichnung über die Server vom C3-WOC, wofür wir natürlich ebenfalls herzlich danken.
Dann kommen wir zu unserem Gast. Herzlichen Dank, dass du hier bist, Flora. Flora Duvenin ist für heute angereist. Nein, nicht ganz sehr weit, glaube ich. Wir sind sehr froh, weil er ist ein ausgesprochener Experte. Er ist Professor an der Uni Zürich am Lehrstuhl für Informations- und Kommunikationsrecht. Und das Kompetenzzentrum, das Center for Information Technology, Society and Law, ITSL. Und er ist ein ausgewiesener Experte in dieser Frage und ich glaube, davon wirst du uns in den nächsten Viertelstunden, Minuten oder Stunde überzeugen. Die Bühne ist dir.
Gut, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, lieber Daniel, lieber Jörg, für die nette Einführung. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute Abend hier zu sprechen zum Thema, wem gehören die KI-Trainingsdaten? Ein Thema, das wirklich hochaktuell ist, sehr viele Leute beschäftigt, insbesondere die Medien. Das wird jetzt nicht der alleinige Fokus sein, aber auf jeden Fall auch eine der Fragestellungen. Die große Frage lautet, wie es der Titel sagt, wem gehören die KI-Trainingsdaten? Und eigentlich ist die Antwort auf diese Frage ganz einfach. Die Antwort ist, sie gehören niemandem. Es gibt kein Eigentum an irgendwelchen Daten. Und damit könnten wir eigentlich auch direkt zur Diskussion übergehen oder vielleicht sogar zum Apéro. Aber natürlich, ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht. Also klar ist, wir haben im Sachenrecht Eigentum an körperlichen Gegenständen, an den Gläsern beispielsweise, den Stühlen, die gehören nicht euch, aber die gehören, nehme ich an, dem Karl den Großen. Das ist ein etabliertes Konzept. Aber das ist nur anwendbar auf physische, körperliche Gegenstände und eben nicht auf Daten. Wir hatten hier auch in der Schweiz, aber nicht nur, eine intensive Debatte vor einigen Jahren. Heute ist klar, wir haben Konsens, es gibt kein Eigentum an Daten. Was wir in der Schweiz auch nicht haben, ist ein sogenanntes sui generis Recht an Datenbanken. Das gibt es in der EU. Die Schweiz hat das aus guten Gründen nie übernommen. Es ist eigentlich kein Erfolgsprodukt, kein rechtliches, im EU-Recht nicht. Und deshalb besteht auch kein Anlass, das in der Schweiz zu übernehmen. Selbst das sui generis Recht vermittelt aber eben Rechte an Datenbanken, also an großen Mengen von Daten, aber nicht an einem einzelnen Datenpunkt. Also auch das ist kein Dateneigentum. Was wir aber haben, das steht hier als nur, aber das sind die relevanten rechtlichen Anknüpfungspunkte für die Frage, wem die Trainingsdaten gehören, in Anführungszeichen. Wir haben natürlich das Datenschutzrecht und das Urheberrecht und die vermitteln gewisse Rechte, die vergleichbar sind mit Einschränkungen einem Eigentum. Und diese beiden Ansätze, die schauen wir dann auch jetzt dann gleich etwas näher an. Was es gibt, ist allerdings einfach eine tatsächliche Kontrolle über Daten. Also wenn ich Daten effektiv habe, bei mir auf den Servern gespeichert, dann kann ich, weil ich Zugang zum Speicher habe und oder zum Server habe und den Leuten entweder Zugang dazu zu den Daten geben kann oder auch nicht, die Daten rausgeben kann oder nicht, habe ich eine faktische Kontrolle und die wird häufig, so gerade im Vertragskontext, wenn es Lizenzverträge gibt über die Nutzung von Daten und so, als Ownership bezeichnet. Aber auch im Deutsch hat sich der Begriff Ownership durchgesetzt. Der ist im Englischen etwas breiter gefasst als das Eigentum auf Deutsch. Also das heißt, diese tatsächliche Kontrolle vermittelt so etwas Eigentumsähnliches in tatsächlicher Hinsicht, aber eben nicht in rechtlicher Hinsicht. Die tatsächliche Kontrolle ist dann rechtlich abgesichert durch den Geheimnisschutz im UWG, also im Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, und im Strafrecht und in einige weitere Normen gibt es in der Rechtsordnung, die quasi im Wesentlichen absichern, dass wenn ich jetzt beispielsweise mir Zugriff verschaffe zu einem Server, auf dem Daten gespeichert sind, ich hacke das Ding und nutze die Daten, dann habe ich nicht nur ein Problem, weil ich eben diese tatsächliche Kontrolle durchbrochen habe, sondern es gibt auch rechtliche Konsequenzen. Also die tatsächliche Kontrolle, die Factual Ownership, ist bis zu einem gewissen Grad rechtlich durch den Geheimnisschutz eben mit abgesichert. Voraussetzung ist, dass diese Information eben geheim ist, also nicht allgemein zugänglich oder allgemein bekannt. Dann braucht es ein relevantes, schützenswertes Geheimhaltungsinteresse und es braucht gewisse tatsächliche Maßnahmen, um die Information tatsächlich geheim zu halten. Darauf würden wir aber nicht weiter eingehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das quasi im Sinne eines größeren Bildes zwar mitdenkt, aber eine eigentumsähnliche Position oder eben ein Recht darüber zu entscheiden, was mit den Daten geschieht, vermittelt diese Konzeption nicht. Insofern müssen wir die Frage sozusagen etwas anders stellen, aber ich glaube, gemeint ist eigentlich dasselbe. Gemeint ist nämlich, wer kann die Nutzung von Daten für das Training von KI mit rechtlichen Mitteln verhindern? Tatsächlich geht das, oder ich gebe sie raus oder gebe sie nicht raus. Vielleicht werde ich dann gehackt, dann hat meine tatsächliche Kontrolle nicht wirklich funktioniert. Aber was uns interessiert hier und wo ich überhaupt Auskunft geben kann, das sind die Rechtsfragen. Ich glaube, es geht um drei miteinander verbundene relevante Vorgänge aus rechtlicher Perspektive, also auf jeden Fall stellen sich Fragen beim Beschaffen von Trainingsdaten, dann beim effektiven Trainieren und beim Speichern der Trainingsdaten. Mit Speichern ist jetzt hier gemeint, dass ich die Daten durch das Modell durchjage im Verlauf des Trainings, aber vorher und eben auch nachher noch irgendwo gespeichert habe, beispielsweise um nochmals neu zu trainieren, anfangs bestehen rechtliche Pflichten, dass ich diese Daten vorhalten muss, um zeigen zu können, wie ich das Modell trainiert habe. Es können tatsächliche Gründe dafür sprechen. Das sind eigentlich die drei Vorgänge, die aus rechtlicher Sicht relevant sind. Das Datenschutzrecht erfasst alle drei Vorgänge. Das Datenschutzrecht erfasst jede Bearbeitung von Personendaten und das Beschaffen, Trainieren und Speichern ist eine solche Bearbeitung. Das Urheberrecht knüpft etwas anders an, das werden wir dann gleich sehen. Das setzt eine Vervielfältigung voraus im Wesentlichen und das ist nicht notwendigerweise bei allen diesen drei Vorgängen der Fall. Jedenfalls nicht notwendigerweise eine Vervielfältigung im Rechtssinn. Wir werden dann sehen, da gibt es möglicherweise gewisse Spannungen zwischen einem technischen Vervielfältigungs- oder Kopierbegriff und dem rechtlichen. Das führt zu einer zentralen Frage, die uns dann vielleicht auch in der Diskussion noch näher umtreiben wird, nämlich die Frage, wenn ich jetzt ein trainiertes Modell vor mir habe, sind die Personendaten oder die Daten von urheberrechtlich geschützten Werken, die ich verwendet habe, um das Modell zu trainieren, in diesem trainierten Modell irgendwie gespeichert? Es gibt Literaturpapers, die kennt ihr wahrscheinlich, die zeigen, dass es möglich ist, durch passende Attacks oder allenfalls durch geeignetes Prompting, trainierten Modellen bestimmte Daten sozusagen wieder zu entziehen. Aber das bedeutet noch nicht notwendigerweise, dass wir diese trainierten Modelle so behandeln müssen, Datenschutz- oder urheberrechtlich, wie einfach ein Speichern von diesen Daten in klassischen Datenbanken, wo ich die Daten direkt wieder rausziehen kann. Schauen wir uns also diese beiden Bereiche etwas näher an, das Datenschutzrecht und das Urheberrecht. Datenschutzrecht knüpfe ich gern daran an, was ich hier auch schon vortragen durfte. Ich glaube, man kann das nicht häufig genug sagen. Das wird zwar immer behauptet, ist aber zu wenig reflektiert. Das Datenschutzrecht vermittelt keine informationelle Selbstbestimmung und damit eben auch keine eigentumsähnliche Position. Das ist vielleicht ein bisschen die große Lüge des Datenschutzrechts. Das Datenschutzrecht vermittelt eine gewisse Kontrolle, aber eben eine sehr beschränkte. Und eine wirkliche Selbstbestimmung gibt es nicht. Vielleicht, wenn das Interesse besteht, können wir dann in der Diskussion noch näher auf diese Fragen eingehen. Eine gewisse Kontrolle gibt es aber. Wir haben Informationspflichten im Datenschutzrecht, wir haben ein Auskunftsrecht und wir haben insbesondere, und ich glaube, das wird manchmal so in der Diskussion etwas unterschätzt, ein Widerspruchsrecht. Im schweizerischen Datenschutzrecht, anders als nach der DSGVO, gilt der Grundsatz, dass ich Personendaten bearbeiten darf. Ich muss das einfach unter Einhaltung bestimmter Grundsätze tun. Verhältnismäßigkeit, Transparenz, Zweckbindung, Datensicherheit, Datenrichtigkeit, Treu und Glauben und so etwas. Aber wenn ich diese Grundsätze einhalte, die so quasi Leitplanken sind, wie die Bearbeitung von Personendaten erfolgen muss, wenn ich diese Grundsätze einhalte, darf ich die Personendaten bearbeiten. Beispielsweise auch zum Trainieren von KI. Wenn ich das nicht tue, und das kommt durchaus regelmäßig vor, brauche ich eine Rechtfertigung. Und das ist entweder eine Einwilligung, eine gesetzliche Grundlage oder eine Abwägung der Interessen. Das ist die Frage, ob die Interessen an der Bearbeitung der Daten überwiegen, öffentliche oder private Interessen gegenüber den Interessen der betroffenen Person, dass diese Daten möglicherweise eben nicht bearbeitet werden. Und neben diesem quasi Framework gibt es eben die Möglichkeit für uns alle, konkreten Datenbearbeitungen auch zu widersprechen. Das heißt, anders als viele annehmen, muss man nicht jedes Mal zuerst gefragt werden. Die meisten Datenbearbeitungen beruhen eben nicht auf Einwilligung. Aber wer sich gegen eine bestimmte Datenbearbeitung wehren möchte, beispielsweise durch ein bestimmtes Unternehmen oder für bestimmte Zwecke, kann eben von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen. Also er oder sie muss kommunizieren gegenüber dem Datenbearbeiter: Ich möchte nicht, dass meine Daten bearbeitet werden. Das bedeutet noch nicht, dass die Bearbeitung automatisch widerrechtlich, unzulässig, verboten ist. Aber es bedeutet, dass wenn jemand Widerspruch erhebt, dann stellt sich die Frage, ob die Bearbeitung vielleicht trotzdem gerechtfertigt ist. Die Einwilligung scheidet dort aus. Ich habe gerade gesagt, ich will nicht. Manchmal gibt es eine gesetzliche Grundlage dafür. Aber im Vordergrund steht dann die Frage, gibt es überwiegende Interessen, die diese Bearbeitung rechtfertigen. Und eine zentrale Interessenabwägung, die im Gesetz explizit so vorgesehen ist, ist, dass man sagt, die Bearbeitung von Personendaten ist dann zulässig, wenn sie für nicht personenbezogene Zwecke erfolgt. Gemeint ist damit im Wesentlichen, problematisch ist wohl das Bearbeiten von Personendaten, um daraus für die betroffene Person Konsequenzen abzuleiten, zum Beispiel einen bestimmten Preis zu berechnen, X bezahlt so viel, Y bezahlt einen anderen Preis, einen Credit Score zu berechnen, Recommender Systems, bestimmte Inhalte zu empfehlen oder nicht. Das sind alles Konsequenzen der Datenbearbeitung für eine bestimmte Person. Aber es gibt Datenbearbeitungen, die eben nicht auf eine bestimmte Person zielen, sondern ganz andere Zwecke haben. Und dazu gehört auch das Trainieren von Machine Learning Modellen. Das sieht das Gesetz explizit vor. Ich habe euch extra eine Kopie des entsprechenden Artikels aus dem Gesetz mitgebracht. Erstens, damit ihr mir das glaubt, wenn ihr das nicht selber schon nachgelesen haben solltet. Und zweitens, weil, wie ihr seht, das Ganze nicht ganz unkomplex ist. Es gibt verschiedene Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen. Typischerweise wird die Frage der Bearbeitung für nicht personenbezogene Zwecke nicht breit diskutiert, sondern mit Bezug auf die drei Beispiele, die ihr hier seht. Das ist Artikel 31 Absatz 2, Litera oder eben Buchstabe E, nämlich die Bearbeitung für die Zwecke der Forschung, Planung oder Statistik. Also das heißt, personenbezogene oder Personendaten dürfen bearbeitet werden, beispielsweise in der Forschung, um Erkenntnisse zu gewinnen für bestimmte Populationen. Ich weiß nicht, für die männliche Bevölkerung zwischen 40 und 50 ist ein Glas Rotwein pro Tag sinnvoll, ab zwei Glas ist es ungesund, solche Dinge, wie wir das kennen, beispielsweise aus der medizinischen Forschung. Das ist also der Hintergrund, aber wie ihr seht, oder, das Gesetz spricht von insbesondere, das ist nicht abschließend gemeint, sondern jede Art von Bearbeitung zu nicht personenbezogenen Zwecken kann potenziell freigestellt werden. Dieses insbesondere ist auch deshalb wichtig, weil das auch da oben steht. Also bei der Interessenabwägung, die man hier vornimmt, ist das hier, dieser Buchstabe E, nur ein Regelbeispiel, das im Gesetz vorgesehen ist. Also in diesen Fällen geht der Gesetzgeber davon aus, dass grundsätzlich die Bearbeitung gerechtfertigt ist. Es sind aber auch ganz andere Konstellationen denkbar, an die der Gesetzgeber eben nicht gedacht hat. Also selbst wenn man jetzt sagt, das KI-Training passt da überhaupt nicht rein oder eben nur so halb, dann haben wir oben die Klarstellung, dass man auch einfach offen eine Interessenabwägung vornehmen kann und sich fragen, sind bei einer bestimmten Bearbeitung, also eben hier jetzt Trainingsdaten, sind die Interessen des Bearbeitenden höher zu gewichten als die Interessen der betroffenen Personen. In diesem Regelbeispiel wird, weil das quasi gedanklich ausgerichtet ist auf Forschung, Planung und Statistik, insbesondere wissenschaftliche Publikationen, wird vorausgesetzt, dass die Daten anonymisiert werden müssen, sobald als möglich. Wenn das also aber nicht möglich ist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde, dann muss die Anonymisierung nicht erfolgen. Das ist also keine zwingende Voraussetzung, sondern muss man angemessene andere Maßnahmen treffen, um die Bestimmbarkeit der Personen zu verhindern. Typischerweise beim Training, beim Machine Learning und dem Verwenden von Personendaten für das Training dieser Systeme werden wirklich nur Leute, die ein recht hohes Maß an technischer Qualifikation aufweisen, irgendwie in der Lage sein, dem trainierten Modell irgendwie Personendaten zu entnehmen. Also wird dieses Problem hier wahrscheinlich eben keine, also diese Voraussetzung hier kein Problem sein, das lässt sich erfüllen. Wenn besonders schützenswerte Personendaten drin sind, Rasse, Ethnie, sexuelle Orientierung etc., dann gelten zusätzliche Voraussetzungen. Die Daten dürfen Dritten grundsätzlich nicht so bekannt gegeben werden, dass die betroffenen Personen bestimmbar sind. Das ist bei einem trainierten KI-Modell in der Regel nicht der Fall. Also auch diese Voraussetzung sollte in der Regel kein Problem sein. Und auch dort, wenn das nicht möglich ist, besteht immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja gut, wir stellen auf jeden Fall sicher, dass Dritte diese Daten nicht zu personenbezogenen Zwecken selber bearbeiten. Und der letzte Punkt ist ganz direkt auf die wissenschaftliche Publikation oder die Publikation von Statistiken gerichtet. Aus den Ergebnissen, die veröffentlicht werden, dürfen die betroffenen Personen nicht bestimmbar sein. Ich glaube, ihr seht sofort, schon diese Voraussetzungen, wie sie das Gesetz hier formuliert, dürften in der Regel eingehalten sein, wenn Personendaten verwendet werden, um KI-Systeme oder Modelle zu trainieren. Selbst wenn das nicht strikt der Fall wäre, besteht immer noch die Möglichkeit eben nach einer breiteren Interessenabwägung. Und das bedeutet in den meisten Fällen, ich habe gesagt, oder grundsätzlich dürfen die Daten ohnehin bearbeitet werden für das Training von KI-Modellen. Wenn jemand jetzt Widerspruch erhebt und sagt, ich will das aber nicht, besteht die Möglichkeit dieser Rechtfertigung und diese Voraussetzungen hier werden wohl recht regelmäßig erfüllt sein. Das heißt, in den meisten Fällen ist es für die betroffenen Personen rechtlich nicht möglich, die Nutzung ihrer Personendaten für das Trainieren von KI-Systemen zu verhindern nach dem geltenden Schweizer Datenschutzrecht. Zweiter Bereich, das ist das, was im Moment die Diskussion, zumindest in meiner Wahrnehmung, dominiert. Vor allem die Medien treibt das um. Ihr habt sicher gehört, dass da diverse Verfahren schon laufen. Die New York Times hat OpenAI verklagt. Andere Anbieter wurden ebenfalls verklagt. Getty Images hat eine Klage am Laufen. Es gibt eine Reihe von Autoren. Es gibt wirklich mittlerweile eine Beige von einzelnen Gerichtsverfahren, insbesondere aber nicht nur in den USA, die laufen, wo geltend gemacht wird, dass Anbieter von KI-Modellen, insbesondere aber nicht nur OpenAI, Werke der Literatur und Kunst im Sinne des Urheberrechts im großen Stil verwendet haben, um ihre Modelle, ihre Large Language Models insbesondere zu trainieren. Davon habt ihr sicher alle in der Presse schon gelesen. Das Urheberrecht vermittelt aber eben auch kein Eigentum an den Daten, sondern nur Ausschließlichkeitsrechte an Werken der Literatur und Kunst. Also Text, Bild, Audio, Film, Fotografien, Software etc. Also das heißt, der Space der erfassten Daten ist schon mal eingeschränkt. Und solche Rechte werden eben nur vermittelt mit Bezug auf Daten, die in der Summe Werke der Literatur und Kunst repräsentieren. Also das heißt, wenn ich ganze Texte reinschiebe, dann ist das eine urheberrechtlich möglicherweise relevante Handlung. Auf jeden Fall ist dann ein Werk im Sinne des Urheberrechts betroffen. Und das ist bei diesen GenAI-Systemen natürlich regelmäßig der Fall. Wenn Werke der Literatur und Kunst verwendet werden, dann vermittelt das Urheberrecht den Urheberinnen ein umfassendes Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird. Also im Prinzip umfassende Rechte, unter anderem und insbesondere das Recht, das Kopieren, also eben eine Vervielfältigung im urheberrechtlichen Sinn, zu verbieten oder auch zu erlauben, gegen Bezahlung beispielsweise einer Vergütung. Dieses Recht ist im Prinzip umfassend, aber das Gesetz, das Urheberrechtsgesetz in der Schweiz, Europa und weltweit, die sehen alle zahlreiche Schranken vor, die Nutzungen dann eben wieder freistellen, beispielsweise das Zitatrecht oder den Privatgebrauch und so weiter. Das heißt, mit der Erkenntnis, dass da im großen Stil urheberrechtlich geschützte Werke verwendet werden, um KI-Modelle zu trainieren, ist die Frage noch nicht erledigt, weil es zum einen Schranken gibt und zum anderen auch andere Optionen, wie man das rechtlich ansehen könnte. Es sind im Wesentlichen drei und bei der untersten gibt es dann eine Reihe von Differenzierungen, auf die ich noch ganz kurz eingehen kann. Die erste Option, wie man das rechtlich ansehen kann, und das ist die Position beispielsweise der Medien, ist, dass sie sagen, das ist klar, das ist eine Vervielfältigung im Sinne des Urheberrechts. Das können wir verbieten, geschützt auf das Urheberrecht. Wir können euch verklagen, wir können Unterlassung beanspruchen, wir können allenfalls sogar sagen, ihr müsst die mit unseren Daten trainierten KI-Modelle wieder vom Markt nehmen. Ihr schuldet uns Vergütungen, wir müssen hier Vertragsverhandlungen führen, Geld einkassieren und letztlich Transaktionen abschließen. Das ist eine Möglichkeit. Ich glaube, die ist problematisch, weil es läuft darauf hinaus, dass letztlich nur ein paar große Rechteinhaber das Geld haben und das Interesse und die Power, um diese Rechte auch wirklich durchzusetzen. Beispielsweise die New York Times oder andere große Medienhäuser. Aber für uns alle, wir sind alle auch Inhaber von Urheberrechten, wir haben alle auch schon Texte geschrieben, wir machen alle Fotos etc. Für uns ist das nicht wirklich eine Option. Und damit stellt sich die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist. Rechtlich ist ohnehin alles andere als klar, dass das Nutzen von urheberrechtlich geschützten Werken für das Training von KI eine Vervielfältigung ist. Wenn man die Werke irgendwo speichert, in einer Datenbank, wie ich das am Anfang gesagt habe, dann ist der Fall klar. Aber das Feeden dieser Werke in die Modelle hinein, mit der Folge, dass die Modelle irgendwie dann, sich irgendwie anders parametrisieren, um einen besseren Output generieren zu können, dieser Vorgang, den kann man vielleicht technisch als Vervielfältigung ansehen. Auf jeden Fall ist es aber etwas ganz anderes als das Speichern eines Werkes in einer klassischen Datenbank, weil das Werk als solches im trainierten Modell nicht repräsentiert ist. Es kann sein, dass das Modell in der Lage ist, ziemlich das Gleiche, was ich reingeschoben habe, auch wieder auszuspucken. Aber das liegt dann daran, dass die Parameter irgendwie so trainiert worden sind, dass auf einen spezifischen Prompt vielleicht wieder fast das Gleiche rauskommt, wie reingegangen ist. Aber was rauskommt, ist nicht einfach wie bei einer Datenbank genau das, was reingegeben worden ist, sondern das wird quasi wieder neu produziert und entspricht vielleicht einfach zu einem hohen Prozentsatz dem hineingeschobenen urheberrechtlich geschützten Werk. Wir haben andere Konstellationen, die ihr alle bestens kennt, wo wir die Frage der Vervielfältigung bereits gelöst haben. Also wenn du Werke überträgst über das Internet, dann werden an ganz vielen Knotenpunkten Teilvervielfältigungen von Werken gemacht in Form von Datenpaketen. Da hat man vor 25 Jahren auch debattiert, ja, sind das Vervielfältigungen im Sinne des Urheberrechts? Und zwar klar, wenn wir das so sehen, dann können wir das Netz eigentlich abstellen, dann kann das niemand mehr betreiben, weil alle Urheberrechtsverletzer sind. Und das Problem hat man gelöst, indem man gesagt hat, mit einer spezifischen Bestimmung, diese Art von Vorgang ist keine Vervielfältigung im Sinne des Urheberrechts. Das könnte man explizit klarstellen, auch im geltenden Urheberrecht. Und die Alternative ist, das Urheberrecht schon heute, wie wir es grundsätzlich verstehen, erfasst eigentlich nur dann Kopien als Vervielfältigungen im urheberrechtlichen Sinn, wenn die Vervielfältigung gemacht wird, damit am Ende irgendein Mensch das Werk ansieht. Also wenn du das irgendwo anzeigst, auf einem Bildschirm oder im Kino zeigst etc., sind das urheberrechtlich relevante Vervielfältigungen, in einer Zeitung abdruckst oder was auch immer, weil die darauf ausgerichtet sind, dass am Ende ein Mensch die Inhalte konsumiert. Das ist hier so nicht der Fall. Es gibt vielmehr eine Analogie oder im Urheberrecht ist ein Grundsatz klar, auch wenn der häufig etwas stiefmütterlich behandelt wird. Der Werkgenuss ist frei, das heißt, jedermann darf Texte lesen, Musik hören, Filme anschauen. Das ist keine urheberrechtlich relevante Handlung. Also wenn du ins Kino gehst, ist die urheberrechtlich relevante Handlung das Vorführen des Filmes, aber nicht das Ansehen des Filmes durch die Kinobesucherinnen. Das heißt, wenn wir als Menschen lernen, Texte zu schreiben, dann lesen wir erstmal Hunderte oder Tausende, vielleicht Zehntausende von Texten. Je mehr wir lesen, umso besser können wir schreiben in der Regel. Und dieser Vorgang ist urheberrechtlich irrelevant. Und ihr seht schon, das ist ziemlich ähnlich dem, was geschieht beim Trainieren von KI-Modellen. Du trainierst die mit ganz viel Text, noch viel mehr Text, als wir Menschen brauchen. Und am Ende sind die Modelle in der Lage, selber Text zu produzieren. Diese Analogie kann vielleicht helfen, um zu sagen, hey, relax, was hier vorgeht, ist gar keine Vervielfältigung im Sinne des Urheberrechts, da gibt es gar keine Verbotsansprüche. Das ist die zweite Option. Und die dritte, und das ist wahrscheinlich die, die politisch am meisten Sinn macht, ist zu sagen, okay, vielleicht sind das Vervielfältigungen, zumindest besteht ein Risiko, dass Gerichte das so sehen würden. Wir brauchen eine ausdrückliche Schrankenbestimmung im Schweizer Urheberrechtsgesetz, in den europäischen Gesetzen etc., die diese Nutzungen freistellen. Wir haben heute eine Schranke in der Schweiz zugunsten von wissenschaftlicher Forschung. Damit soll Text und Data Mining abgedeckt werden. Da gibt es gute Argumente zu sagen, das Entwickeln und Trainieren von solchen Modellen kann als Forschung im Sinne dieser Bestimmung qualifiziert werden, weil wir Forschung, das steht ausdrücklich in der Botschaft zum Gesetz, breit verstehen, inklusive kommerzieller Forschung, möglicherweise auch direkt anwendungsorientierter Forschung. Also da besteht ein gewisser Spielraum schon im Rahmen des geltenden Rechts, Artikel 24d UEG, das Problem sinnvoll zu erfassen. Die Alternative, und das wäre aus meiner Sicht eigentlich wirklich die beste Lösung, ist zu sagen, schaut, wir haben hier ein Problem, wir brauchen einen politischen Diskurs und wir brauchen für dieses spezifische Problem eine spezifische Lösung. Also wir lösen das nicht einfach über diese Wissenschaftsschranke, die so ungefähr passt, sondern über eine spezifische Schranke der Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken für das Trainieren von KI oder algorithmischen Systemen, wie man es dann immer labeln will. Der Vorteil einer solchen expliziten Bestimmung, es geht immer lange in der Schweiz, bis das dann geregelt ist, aber der Vorteil, wenn man das hat, ist, es gibt Rechtssicherheit und es gäbe die Möglichkeit, das kann man debattieren, dass man sagt, es gibt diese Schranke, das heißt, ihr dürft die Werke nutzen, aber ihr müsst dafür eine Vergütung leisten. Das haben wir in vielen Bereichen. Schulgebrauch beispielsweise ist grundsätzlich frei zulässig, aber die Schulen müssen bezahlen für die Nutzung von Werken. Einen solchen Mechanismus könnte man vorsehen, wenn man politisch zur Auffassung kommt, ja, man will die Nutzung zulassen, aber die Leute, die den ganzen Content produziert haben, sollen davon irgendwie auch profitieren, dass das eine wirtschaftlich relevante Nutzung ist. Das ist also eine Stellschraube, die wir nur haben, wenn wir das explizit regeln. Und eine zweite Stellschraube, die man einbauen könnte, zusätzlich oder stattdessen, wäre, dass man sagt, und das ist im europäischen Recht bereits der Fall, es gibt zwar eine Schranke, aber die würde die Nutzung freistellen, aber du kannst ein Opt-out geltend machen und sagen, ich will aber nicht, dass diese Schranke auf mich Anwendung findet. Und dann, wenn ich Opt-out mache, biete ich aber dem Unternehmen, das interessiert ist an der Nutzung der Inhalte für das Trainieren von KI, biete ich eine Lizenz an für die Nutzung meiner Werke. Das wäre ein Mechanismus, der vielleicht sinnvoll sein könnte für die großen Content-Anbieter, beispielsweise, aber nicht nur für die Medienhäuser. Also ihr seht, es gibt hier ziemlich viel Spielraum für Argumentation. Die Diskussion läuft in der Schweiz jetzt, im Moment vor allem in der Wissenschaft, relativ bald, aber vermutlich auch auf politischer Ebene, weil der Druck seitens der Medien steigen wird. Mein Gefühl im Moment ist, wir hätten zwar elegante Argumente, um das Problem jetzt schon zu lösen, über die Forschungsschranke oder über die Qualifikation als Vervielfältigung bzw. Nicht-Vervielfältigung. Mein Gefühl ist, es macht Sinn, wegen der Bedeutung der Fragestellung, das explizit eben auch zu regeln im Urheberrechtsgesetz. Das ist also eigentlich die Antwort oder die Analyse der Fragen, die mir aufgetragen worden sind. Im Flyer hat es allerdings noch eine Frage zusätzlich im Anschluss, die ich nicht unbeantwortet lassen möchte. Vielleicht interessiert das dann auch in der Diskussion. Dann können wir dort noch näher darauf eingehen. Ich werde euch die Geschichte dieses Bildes nicht erzählen. Das kennt ihr wahrscheinlich alle zur Genüge. Wer es nicht kennt, kann ich dann gerne nachher bei einem Bier oder so noch etwas mehr ins Detail gehen. Das geht auf 2016 zurück. Es wurde hier basierend auf der Analyse von ganz vielen Porträts von Rembrandt eine Maschine, nicht sehr autonom damals, aber immerhin eine Maschine in die Lage versetzt, ein Porträt von Rembrandt zu erfinden. Das ganze Projekt hieß The Next Rembrandt, also das ist kein real existierendes Porträt von Rembrandt. Und warum ist das wichtig mit Bezug auf die Frage auf dem Flyer? Die Frage dort war nämlich, was passiert, wenn ein Chatbot plötzlich in der Lage ist, Texte im Stil eines berühmten Autors zu schreiben oder hier eben Bilder im Stil eines berühmten Malers zu schreiben? Und dort sind die Antworten eigentlich weitgehend klar. Der Stil als solcher ist urheberrechtlich frei. Der gehört niemandem. Das Paradebeispiel ist, wenn man Urheberrecht an einen bestimmten Stil vermitteln würde, dann hätte der Erste, der impressionistisch gemalt hat, also mit Punkten, hätte eine ganze Epoche monopolisieren können. Das ist etwas, was wir sicher nicht wollen in der Literatur und Kunst. Dasselbe gilt in der Musik etc. Also der Stil als solcher muss frei sein und das gilt auch für die Nachahmung. So quasi, ich mache das jetzt so ungefähr, wie der X das normalerweise schreiben würde. Dort, das haben wir in der Schweiz nicht explizit, aber im europäischen Recht gibt es eine Schranke zugunsten einer sogenannten Pastiche oder Pasticcio und gemeint ist damit ein künstlerischer Vorgang, bei dem ich sage, ich imitiere einen berühmten Künstler, eine Künstlerin, indem ich ein Werk mache, das so ein bisschen ähnlich ist, wie er oder sie das gemacht hätte. Das ist eine Ehrerbietung sozusagen gegenüber der großen Künstlerpersönlichkeit, indem ich das so ein bisschen ähnlich mache. Kein Plagiat, keine 1-zu-1-Kopie, keine Umarbeitung eines bestehenden Kunstwerks, sondern wie hier etwas Neues, das aber eben im Stile von X gemacht wird. Und das ist nach dem europäischen Recht ausdrücklich zulässig. Das können wir wahrscheinlich auch in der Schweiz so verorten, auch wenn das nicht explizit im Urheberrechtsgesetz so drinsteht. Wichtig ist aber, und ich glaube, das ist möglicherweise der Schlüssel zum Problem bei der Diskussion hier, zumindest im Urheberrecht, wenn diese trainierten Modelle Werke produzieren, die praktisch eine 1-zu-1-Kopie oder eine sehr ähnliche Kopie eines Originals sind, dann haben wir eine Urheberrechtsverletzung. Und dann geht es gar nicht um die Frage, ob das das Modell produziert hat oder nicht, sondern geht es um die Frage, wie ähnlich ist dieser Text den ChatGPT produziert hat, beispielsweise einen Text der New York Times. Und wenn das praktisch identisch oder sehr ähnlich ist, ist das eine Urheberrechtsverletzung, dann kann ich das verbieten. Also der Schlüssel zur Lösung liegt wahrscheinlich eher beim Output als bei der Frage des Trainings. Und das ist, glaube ich, oder in meiner Wahrnehmung auch das, was die Medien besonders umtreibt, dass nämlich die Sorge ist, dass diese Anbieter, Google beispielsweise, in der Lage sind, Inhalte zu produzieren, vollautomatisiert, die Inhalte, die die Medien mit viel Aufwand produziert haben, mehr oder weniger man-made only, diese Inhalte substituieren. Dass die Anbieter von Chatbots, Large Language Models, zu direkten Konkurrenz der Medien werden. Das ist, glaube ich, die reale Sorge. Die ist vielleicht nicht ganz unberechtigt, aber dafür müssen wir nicht unbedingt die Diskussion über die Trainingsdaten führen, sondern vor allem die Diskussion über den Output. Ob der Output eine Urheberrechtsverletzung ist, das ist eigentlich klar, das bestreitet, glaube ich, niemand. Und gegen diese Verletzungen kann man dann auch ganz normal mit urheberrechtlichen Mitteln vorgehen. Gut, besten Dank. Soweit zur Einführung. Jetzt habe ich doch etwas mehr als 20 Minuten gebraucht. Ich bin froh, dass ich nicht so ein striktes Timing habe. Dann können wir übergehen, glaube ich, zur Diskussion.
Kein Problem.
Herzlichen Dank. Das ist doch korrekt. Ja, sieht, glaube ich, besser aus. Nehmen wir das Bild. Wo du willst. Sitze in der Mitte.
Also absolut kein Problem mit der Zeit. Die Zeit ist schließlich relativ nach Einstein. Wir gehen jetzt in den ersten Teil der Diskussion. Das heißt, wir sind immer noch live im Stream. Ihr dürft sehr gerne auch Fragen stellen. Seid euch einfach bewusst, eure Stimme ist dann ein Teil des Streams. Wie gesagt, der zweite Teil, der dann mehr privat ist, kommt dann etwas später. Wenn ich die erste Frage stellen darf, war jetzt der Vortrag überhaupt wichtig, wenn man bedenkt, dass wahrscheinlich die meisten Trainingsdaten von KI-Modellen gar nicht mit dem Schweizer Recht zu tun haben? Was müssen wir da, wenn wir die Diskussion weltweit verfolgen, an Übersetzungsarbeit machen, vor allem wahrscheinlich zum amerikanischen, zum europäischen, aber vielleicht auch zum chinesischen, japanischen Recht?
Also völlig berechtigt. Die Fragen sind überall vergleichbar. Die Lösungen sind nicht identisch. Also wir haben im europäischen Recht eben zwei Regelungen drin zu Text und Data Mining, die offenbar auch für KI gelten sollen. Könnte man diskutieren, aber es gibt Hinweise in der Rechtsetzung des europäischen Gesetzgebers im AI Act, dass das so verstanden werden soll. Dort haben wir eben diese Möglichkeiten. Im amerikanischen Recht sieht es ganz anders aus. Dort haben wir andere Konzepte, also insbesondere den sogenannten Fair Use. Und über diesen Fair Use werden jetzt auch die ganzen Prozesse geführt in den USA. Und dort ist die Frage, da haben wir nicht so klare Schranken wie in der Schweiz, ist die Frage im Wesentlichen, ob der Gebrauch sogenannt transformative ist und ob die Nutzung dazu führt, dass quasi der Ursprungsanbieter konkurrenziert wird oder relevante Werte entgehen. Das sind vier Kriterien total, das ist das Kriterium 1 und 4. Die werden wohl dann bei diesen Gerichtsentscheiden im Vordergrund stehen. Und wahrscheinlich werden die Amerikaner die Ersten sein, die hier entscheiden. Und diese Entscheide werden natürlich Impact haben auf den globalen Diskurs und möglicherweise auch dann auf die Reaktionsweise dieser großen Anbieter. Dann ist möglicherweise die Schweiz dann einfach, wie in anderen Konstellationen auch, kommt dann irgendwann noch hinten rein und schafft dann vielleicht auch Rechtssicherheit.
Aber jetzt, wenn du sagst, es wird Impact haben von anderen, auch von anderen Gesetzen, politisch sowieso, wissen wir ja, dass die verschiedenen Kontinenten oder sogar die verschiedenen Länder auf demselben Kontinent ein bisschen andere Kultur oder Auffassung haben. Ja, wie sieht es da aus? Also weiß man schon etwas oder ist es halt, weil es noch so früh ist, weiß man noch nicht und die USA hat diese Ansichten, die Europäer diese und die Chinesen diese? Oder muss ich das erst noch ein bisschen finden? Oder?
Nein, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, es hängt stark auch damit zusammen, letztlich ist das Ganze auch politisch getrieben. Die Amerikaner sind vielleicht deshalb besonders interessant, weil sie natürlich sowohl eine sehr wichtige Content-Industrie haben, als auch eine sehr wichtige KI-Industrie. Dort sind dann vielleicht die Interessenfelder politisch etwas ausgelevelt. In der EU schaut es anders aus. Wir haben bekanntlich nicht sehr viele große Technologieunternehmen in der Europäischen Union, aber gerade in Deutschland, Frankreich etc. natürlich sehr wichtige Content-Anbieter. Das hat politisch sicher einen Einfluss. Also in der EU scheint es wohl in Richtung einer Bezahlschranke zu gehen, also dass das freigestellt wird, aber gegen Bezahlung. Und in der Schweiz sind wir in der Situation, das sehen wir immer wieder im Urheberrecht, dass wir hier eigentlich vor allem eine Nation von Konsumenten sind. Wir haben auch nicht die ganz großen Inhalteanbieter. Wir konsumieren Inhalte aus Deutschland, aus Frankreich, aus Italien und so weiter. Ein bisschen was machen wir auch noch selber. Und das hat recht viel Einfluss auf die Austarierung des urheberrechtlichen Interessenausgleichs. Und das könnte dazu führen, dass man in der Schweiz vielleicht sagt, ja, das stellen wir frei und zwar unentgeltlich. Vielleicht mit dem politischen Hintergedanken, dass man dadurch die Entwicklung von Machine Learning Modellen in der Schweiz vereinfachen und damit auch fördern möchte.
Also es ist jetzt heutzutage schon durchaus möglich, privat eine kleine KI zu erstellen, mit Trainingsdaten zu füttern. Da wäre es jetzt der Meinung, mit Schweizer Daten kann man die relativ unbedenklich füttern, aber was ist, wenn ich dann Wikipedia oder andere Daten, was müsste ich da berücksichtigen?
Also im Prinzip, was du in der Schweiz machst, untersteht dem Schweizer Datenschutz und Urheberrecht, egal welche Daten du verwendest. Das Problem ist, oder eines der Probleme ist, dass diese quasi Fragmentierung der Rechtsordnungen durch die großen Player bewusst durchbrochen wird. Wir kennen die Klagen der Amerikaner gegen die Finanzindustrie und so weiter. Das mag alles berechtigt sein, aber es ist ein bewusster Versuch, die amerikanische Rechtsprechung beispielsweise auf die Schweiz auszudehnen. Und die EU macht das ganz aktiv mit dem sogenannten Brussels-Effekt, oder? Die haben realisiert, dass sie zwar militärisch irrelevant sind, ökonomisch, naja, aber der Markt ist interessant für viele. Und wenn man Regeln erlässt für den europäischen Markt, kann man diese Regeln faktisch der ganzen Welt aufoktroyieren, weil die meisten Anbieter auch auf den vergleichsweise zahlungskräftigen europäischen Markt gelangen wollen. Und das macht man jetzt im AI Act ganz explizit. Dort wird klargestellt, dass wenn du irgendein AI-Modell baust oder ein System und anbietest in der EU, dann musst du sicherstellen, dass du auch die europäischen Vorgaben des Urheberrechts einhältst. Also es nützt dir nichts, du kannst auch nicht sagen, ja, aber in der Schweiz durfte ich das. Wenn das Ding auf den europäischen Markt kommt, musst du die europäischen Vorgaben eingehalten haben.
Also eine KI auf Rätoromanisch, da wäre die Gefahr ziemlich gut gebannt.
Vermutlich auch deshalb, weil du auf dem europäischen Markt nicht so viele Abnehmer finden wirst.
Also wie gesagt, also wenn von eurer Seite her kommen, gerne auch, weil wir können unsere Fragen auch sonst mal, Florent, stellen. Also dann bitte, da ist schon eine erste Frage. Ein Mikrofon kommt.
Ist das Mikrofon da? Habe ich das richtig verstanden? Also wenn ich jetzt, würden wir davon ausgehen, dass die Schweiz ist liberaler als die restliche EU und in der Schweiz dürfte ich ein Modell mit allen deutschsprachigen Texten trainieren, hätte es auch Texte aus Deutschland und Österreich drin, dann kann ich sagen, ja, das ist ja legal in der Schweiz und hier ist mein Modell. Und jetzt könnte es sein, dass dann in der EU ich dieses Modell nicht anwenden kann, weil es zwar in der Schweiz legal alles trainiert wurde, aber die Art und Weise, wie das Modell erschaffen wurde in der Schweiz, wäre in der EU nicht legal und darum darf es dort nicht angewendet werden.
Ja. Und das ist ein sehr bewusster Entscheid, weil die EU versucht, quasi ihre Auffassung der richtigen Rechtslage zu exportieren.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Mein Name ist Janis Wambas, UZH. Ich wollte kurz einhaken, weil ich tatsächlich ein Sprachmodell auf Rätoromanisch trainiert habe.
Wow.
Ich war der Erste. Und ich habe
hoffentlich nicht der Letzte.
Ich habe dieses Sprachmodell dann online gestellt, also inklusive der trainierten Parameter. Und darauf bezieht sich meine Frage. Also ist das überhaupt relevant, ob ich mein Modell für mich behalte und via API für Kunden zugänglich mache, also à la ChatGPT, oder ob ich die trainierten Parameter online stelle, damit alle die downloaden können? Beeinflusst das Ihre Beurteilung?
Also das knüpft an der Frage an oder führt auf die Frage zurück, die ich ganz am Anfang kurz angesprochen habe, nämlich auf die Frage, enthält denn das trainierte Modell, oder eben wenn du jetzt die Parameter offenlegst, enthält das in einer rechtlich relevanten Art und Weise die urheberrechtlich geschützten Werke, die rätoromanischen Texte, die du verwendet hast beim Training? Und ich glaube, das ist etwas, was wir im Diskurs zwischen Technikern und Juristen lösen müssen. Nach meinem Verständnis ist das auf jeden Fall nicht eine direkte Repräsentation dieser Texte. Zumindest dann nicht, wenn du sehr viele Texte verwendet hast, oder? Und dann gibt es gute Argumente zu sagen, das ist dann eben auch juristisch, also rechtlich keine Vervielfältigung dieser Texte. Du kannst das frei zugänglich machen.
Also ist ja.
Ich habe gerade nachgedacht, es war noch eine zweite Teilfrage. Das europäische Recht im AI Act wird explizit Vereinfachungen vorsehen, wenn du dein Modell Open Source zugänglich machst. Also die Voraussetzungen bei Large Language Models und bei High-Risk AI sind dann reduziert, weil man davon ausgeht, man will das fördern, A, und B, geht man davon aus, dass die Risiken kleiner sind für die Anwender, wenn es Open Source ist, weil man dann die Funktionsweise des Modells besser verstehen kann.
Also ich habe es auch ein bisschen so verstanden, auch warum das Datenschutzgesetz meistens gar nicht greift, weil man darf ja die Daten bearbeiten, in gewissen Rahmen. Und wenn ich am Ende ein KI-Modell habe, also du hast es gesagt, und es ist, glaube ich, auch technisch so, es gibt Spezialfälle oder Methoden, um aus gewissen Modellen Daten zurückzubekommen oder die Trainingsdaten zurückzubekommen. Aber von dem abgesehen, allgemein, da sind nachher zwar viele persönliche Daten drinnen, aber sie sind nicht mehr erkennbar, also quasi anonymisiert und so weiter. Dann ist es datenschutzrechtlich kein Thema und das Datenschutzrecht ist nicht gerade irrelevant, aber kein Mittel für mich, um mein Recht hier einzuklagen, meine Daten nicht zu publizieren.
Also. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist auch eine sinnvolle Lösung am Ende. Du kannst aber dein Widerspruchsrecht, wenn du es frühzeitig geltend machst, dann dürfen die Daten gar nicht beschafft und gespeichert werden, quasi in der Vorbereitung des Trainings. Dann kannst du dort schon zugreifen. Das ist, glaube ich, für Leute, die besonders sensitiv sind, vielleicht durchaus ein realistisches Vorgehen. Aber nachher das trainierte Modell als solches, ich glaube, da müssen wir Konsens haben oder erzielen, dass das keine Personendaten im Sinne des Datenschutzrechts enthält. Und das ist so ein bisschen schwierig teilweise in der Diskussion mit Technikern, weil die sagen dann immer, aber es ist möglich, aus dem Modell irgendwie Daten rauszuziehen und damit enthält das auch Personendaten. Das mag sein, also ich nehme das einfach so zur Kenntnis, dass es offenbar diese Möglichkeit für Attacks gibt, aber das bedeutet noch nicht, dass man das rechtlich auch als Personendaten enthaltend verstehen muss, weil wir operieren im Datenschutzrecht mit ganz vielen Konzepten, die so ein bisschen, naja, subtil sind, vielleicht auch wischiwaschi. Also beispielsweise bei der Frage der Anonymisierung ist völlig klar, dass Anonymisierung im rechtlichen Sinn nicht heißt, es ist absolut 100% unmöglich, da wieder Personen da eine Reidentifizierung hinzukriegen, sondern es muss ein hinreichendes Level an Anonymität erreicht werden. Und diese Überlegung muss man sinnvollerweise auch auf die trainierten Modelle auch anwenden. Und dann ist das Argument, dass es aber möglich ist, einzelne Daten rauszuziehen, das reicht dann nicht mehr. Aber man muss State-of-the-art Maßnahmen ergreifen, um das Rausziehen von Daten, das Reverse Engineering sozusagen, so schwierig als möglich zu machen.
Ich merke mir vor allem den Suffix im Sinne des Datenschutzgesetzes. Und dann ist noch eine nächste Frage aus dem Publikum.
Ja, Sven Kuhlmeier, Rechtsanwalt und gelegentlich auch mit rechtlichen Fragestellungen zu KI und so weiter befasst. Zwei Fragen. Erste Frage, glauben Sie, dass das Urheberrecht überhaupt noch in 5 Jahren existent sein wird? Weil es gibt einige interessante Diskussionen, die ich in der letzten Zeit geführt habe, die sagen, wieso braucht man eigentlich nicht mehr, weil es relativ schwierig ist, auch prozessual umzusetzen, weil wenn die Daten einmal im LLM drin sind, den Nachweis zu treffen, dass meine Daten urheberrechtlich geschützt da verwendet wurden, ist ja prozessual kaum möglich. Möglicherweise überlebt es sich. Und zweite Frage, da gab es eine interessante Idee, wegzukommen von den Unterlassungsansprüchen und Folgeansprüchen, so Schadensersatzansprüchen, hin zu einem Vergütungsanspruch, weil man davon ausgeht, dass die Daten sowieso verwendet werden, was sich jetzt zeigt. Was halten Sie von solch einer Idee? Könnte es darauf hinauslaufen?
Also besten Dank. Ich fange hinten an. Ich glaube, das ist genau eine der Optionen, die ich aufgezeigt habe. Das würde man konkret gesetzlich regeln, dass man sagt, du kannst es eben nicht verbieten. Es ist freigestellt über eine Schranke, aber es wird eine Vergütung bezahlt. Das ist eine Option. Die andere Option ist die, die wir jetzt sehen im US-Markt, dass Unternehmen klagen und die können entweder Unterlassung verlangen oder halt eben sagen, das ist jetzt eh schon geschehen, wir wollen wenigstens Geld dafür. Und es wäre auch denkbar, es gäbe möglicherweise noch einen Mittelweg, dass Gerichte sagen, in dieser Konstellation, bei dieser konkreten Fragestellung, gibt es gar keinen urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch. Das wäre nicht sinnvoll, sondern es gibt von Anfang an nur einen Vergütungsanspruch. Und zwar ohne, dass das im Gesetz konkret vorgesehen ist. Einfach bei den Rechtsansprüchen keine Unterlassung, sondern nur Schadenersatz im Sinne von Lizenzanalogie. Also wir stellen euch so, wie wenn ihr von Anfang an verhandelt und einen Lizenzvertrag über die Nutzung der Daten abgeschlossen hättet. Die erste Frage, gibt es überhaupt noch ein Urheberrecht? Die ist, glaube ich, eigentlich immer berechtigt. Und die Antwort darauf ist aber eigentlich auch immer dieselbe, wahrscheinlich schon. Weil diese Grundfragen, die haben wir uns schon gestellt mit dem Aufkommen des Internet. Brauchen wir überhaupt noch ein Urheberrecht? Vielleicht hätte man es auch abschaffen können. Wir haben es immer noch. Und ich glaube nicht, dass sich da fundamental etwas ändern wird, weil möglicherweise wird schon relativ bald der Hype nach diesen mehr oder weniger automatisiert erstellten Inhalten etwas abflachen und die Leute werden vielleicht gerade im Bereich der Kunst viel mehr wieder interessiert sein an den Dingen, die wirklich eine Künstlerin, ein Künstler geschaffen hat, eben auch diese quasi menschliche Interaktion, die menschliche Komponente, und dort würden wir das Urheberrecht dann wohl nach wie vor brauchen.
Also ich sehe da auch wirklich Unterschiede. Es gibt ja sehr viele Kunstformen. Ich sage jetzt mal, Bilder kann man elektronisch sehr einfach transportieren. Eine Live-Aufführung eines Musik- oder Tanzstückes ist auf dem Bildschirm einfach schon etwas anderes, als wenn man live vor Ort ist. Also ich glaube, nur schon von dem Aspekten wird es Teile des Urheberrechts weiterhin brauchen.
Das ist vielleicht ein bisschen sehr eine Laienfrage, aber wenn ich, sage ich jetzt mal, ein Zeitungsabo löse, vielleicht werden jetzt dann die AGBs geändert, aber steht denn da drin, dass das nur ich als Mensch lesen darf? Oder steht auch drin, dass die Maschine lesen darf? Und nachher der nächste Punkt, und du hast ihn ja eigentlich auch schon angesprochen, das habe ich mir auch überlegt. Also, Damit wir heute Abend hier diskutieren können, habe ich mich ein bisschen in das Thema eingelesen. Ich habe Wissen aufgebaut zu dem Thema, durch das, dass ich anders gelesen habe. Und wenn ein Large Language Model eigentlich genau das macht, was du das gesagt hast, wo ist denn hier der Unterschied? Also wieso kann ich mir ein Zeitungsabo kaufen oder ein Buch kaufen und lesen und lernen und danach klüger sein und die Maschine kann es nicht? Also ich setze jetzt voraus, dass wer auch immer das LLM trainiert, auch wirklich das Zeitungsabo gekauft hat und nicht das noch umgangen ist.
Ja, es ist eine berechtigte Frage. Also zum letzten Teilaspekt, bei diesen Schranken wird regelmäßig vorausgesetzt, dass die Nutzung nur erlaubt ist, wenn der Zugang rechtmäßig ist, also eben beispielsweise durch ein gelöstes Abo. Die Analogien zwischen Mensch und Maschine sind, glaube ich, häufig gefährlich und nicht ganz treffend, aber manchmal eben auch sehr hilfreich. Und schon nur das Framing von KI läuft ja auf diese Analogie hinaus. Man will ja bewusst quasi sagen, das ist so etwas Ähnliches wie das, was wir kennen als menschliche Intelligenz, halt einfach künstlich, funktioniert zwar im Hintergrund technisch vollkommen anders, aber die Konsequenzen sind möglicherweise teilweise dieselben. Da kommen jetzt eine Riesendebatte hinein, die ihr nicht mit mir führen solltet, sondern mit Technikern, die besser verstehen, wie diese Modelle funktionieren. Nach meinem Verständnis sind wir von etwas Vergleichbarem an Intelligenz noch sehr weit weg. Die Systeme sind einfach sehr performant aufgrund von Rechenkapazität, Modellen und vor allem Datensätzen. Aber die Analogie hier macht durchaus Sinn, weil tatsächlich diese Systeme so wie Menschen lernen durch Inhalte, die sie konsumieren und dann in der Lage sind, selber solche Inhalte zu produzieren. Letzter Punkt, einfach damit ich alles, was du angesprochen hast, auch kurz antippe. Ich weiß nicht, was für ein Zeitungsabo du hast, aber es gibt Zeitungen, die jetzt konkret in ihre Nutzungsbedingungen reinschreiben, dass die Inhalte nicht für das Training von KI verwendet werden dürfen. Ich glaube, es ist teilweise auch möglich, mit entsprechenden Bots sicherzustellen, dass die Crawler die Inhalte nicht abgreifen. Naja, können vielleicht trotzdem, aber zumindest, dass sie die Indikation haben, das nicht zu tun. Und das kann natürlich ein relevantes Argument sein, den Gerichtsverfahren zu sagen, aber wir haben doch klar zum Ausdruck gebracht, dass wir nicht einverstanden sind, wenn ihr diese Daten trotzdem abgreift.
In dem Moment, wo es, also ja, ich habe gesagt, vielleicht ändern jetzt alle ihre AGBs, dann ist es ja nachher klar, oder? Also für mich war mehr so die Frage, wie, ja, wo ist dann der Unterschied zwischen Mensch-Maschine? Wie wird das heute rechtlich begründet? Nicht, wie sollten wir es machen, sondern was ist der...
Also klar ist es möglicherweise noch nicht, wenn die AGBs angepasst werden, weil man könnte sich auf den Standpunkt stellen, eine gesetzliche Schranke ist zwingend, von der darfst du durch vertragliche Vereinbarungen in AGBs gar nicht abweichen. Dann könnten die das reinschreiben, es würde aber einfach nicht gelten. Also ich glaube, das ist alles, das sind Dinge, die wir jetzt debattieren und lösen müssen.
Ich hätte eine Grundlagenfrage zu den Ausnahmen für die Forschung. Mhm. Ich spende Blut, das heißt, ich gebe regelmäßig Gesundheitsdaten heraus. Ich bin auch als Stammzellenspender registriert, das heißt, mein DNA ist auch bekannt. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich eine relativ große Datenbank mit DNA-Daten und Gesundheitsdaten. Dürfte man zu Zwecken der Forschung diese Datenbanken nutzen, rein rechtlich gesehen, um zum Beispiel ein KI-System zu trainieren, von der DNA her zu sehen, diese Krankheiten sind wahrscheinlich oder weniger wahrscheinlich? Oder diese Medikamente funktionieren gut, funktionieren nicht gut? Mhm. Oder ist es rechtlich nicht erlaubt mit diesen Ausnahmen, mit Gesundheitsdaten?
Das ist eine sehr gute Frage. Das, was ich hier kurz angetippt habe, ist die Regelung im allgemeinen Datenschutzrecht. Die gilt across the board. Aber für den Bereich der Gesundheitsforschung haben wir eine Spezialregelung im Humanforschungsgesetz. Und die ist restriktiver. Die ist so kompliziert, dass ich jedes Mal wieder vergesse, wie die wirklich strukturiert ist. Das ist wirklich overly complicated, klarerweise. Und in der Humanforschung basiert zudem die Forschung meistens auf einer Genehmigung durch eine Ethikkommission und die stellen regelmäßig auf Einwilligungen ab. Das heißt, im Prinzip ja. Also das Forschungsdesign würde dann wahrscheinlich von einer Ethikkommission, zum Beispiel hier im Kanton Zürich, evaluiert. Und wenn die der Meinung sind, doch, das muss zulässig sein, rechtlich und ethisch passt das, dann kann das gemacht werden. Und du wirst wahrscheinlich bei der Blut- und Stammzellenspende so einen Consent unterschrieben haben, wo vermutlich drinsteht, dass deine Daten für Forschungszwecke genutzt werden können. Und ich glaube, das ist extrem sinnvoll. weil gerade im Bereich, im Gesundheitsbereich steckt in dieser Technologie extrem viel Potenzial drin, Stichwort personalisierte Medizin. Und das funktioniert nur oder vor allem dann, wenn wir sehr viele Daten zur Verfügung haben. Und wir können uns der Entwicklung unserer gesundheitlichen Versorgung, Forschung und dann aber auch eben Versorgung des einzelnen Patienten möglicherweise sehr, sehr viel Gutes tun, wenn wir diese Technologie wirklich nutzen. Und dafür braucht sie Daten von real existierenden Menschen.
Jetzt eine weitere Frage.
Genau. Data Science Student, ich habe auch schon ein paar Modelle trainiert, also vor allem Bilderkennungsmodelle. Und ich glaube, allgemein oft wird eigentlich so wie ein Feintuning gemacht von Modellen. Also du hast ein Modell, sage ich jetzt einmal ein Foundation-Modell oder ein Modell, das etwas gut kann und du willst dann auf deinen Task feintunen. Gibt es da irgendeine Bestimmung, dass ich das nutzen könnte oder vielleicht auch, um das Beispiel vom rätoromanischen Modell aufzunehmen, wenn ich auf ein Modell, mein Modell auf einem anderen Modell aufbaue, gibt es da irgendeine rechtliche Einschränkung bei der Publikation?
Bei der Publikation?
Also, oder bei der Bereitstellung vielleicht von meinem Dienst, den ich dann mit diesem Modell anbiete?
Ich glaube, der große Vorteil in dieser Konstellation ist, dass du je nachdem das alles in-house machst und wenn du dein Modell nachher auch in-house verwendest, dann geht das gar nicht raus und dann stellen sich eine Reihe dieser Probleme, die wir hier gesehen haben, gar nicht. Also beispielsweise darfst du urheberrechtlich quasi betriebsintern eigentlich Werke vervielfältigen. Das sind also zusätzliche rechtliche Argumente, weshalb das möglich sein sollte. Und Ähnliches gilt für die Datenbearbeitung. Also das vereinfacht eigentlich die Situation. Wichtig kann dann allerdings sein, dass du sicherstellst, dass die Daten, die du brauchst, um dein Modell fein zu tunen, nicht an den Provider des Modells rausgehen, damit der das Modell laufend weiter trainieren kann, weil dann hast du die Kontrolle über die Bearbeitung dieser Daten nicht mehr. Und das werden die Leute, die dir ihre Daten zur Verfügung stellen, wenn es dann überhaupt Personendaten sind, möglicherweise, das musst du denen offenlegen, wenn du das nicht gemacht hast, dann gibt's datenschutzrechtlich Probleme.
Ja, noch eine Frage, ja.
Vielen Dank für den Vortrag.
Ich höre es mega schlecht.
Meine Frage würde sich zum Opt-out beziehen, das sich vorher erwähnt wurde im Vortrag. Neben der Frage, ob ein solches Opt-out überhaupt eingeführt werden sollte, frage ich mich, wie ein solches überhaupt praktisch umsetzbar wäre. Also jetzt ich wäre Künstler, und ich würde auf einem Blog Bilder publizieren. Jetzt habe ich gehört, dass ChatGPT als Modell gekommen ist und sage irgendwie, OpenAI soll meine Bilder nicht verwenden. Aber jetzt sind schon zig andere Modelle gekommen und jetzt sage ich vielleicht, ich will nicht, dass LLM-Modelle, also jetzt für Bilder, während es irgendwie Modelle für Bildererkennung an meinen Werken trainiert werden. Aber in einem Jahr kommen schon neue Arten von Modellen. Ich frage mich einfach, wie so ein Opt-out angesichts der fehlenden Transparenz auch der Unternehmen, welche Daten überhaupt verwendet werden, wie ein solches überhaupt umsetzbar sein könnte.
Ja, besten Dank. Also meine Vermutung wäre, dass ein solches Opt-out vor allem für die großen Player interessant ist, weil man könnte sich vorstellen, dass Opt-out mit einer Pflicht zu verbinden, ein Lizenzangebot zu machen. Dass man sagt, okay, es ist nachvollziehbar, für die große Masse der Urheber ist das eigentlich irrelevant. Oder? Aber es gibt große Player, die große Textkorpora vielleicht auch in hoher Qualität zur Verfügung stellen können, wo wirklich auch, wo es eben nicht um 0,16 Franken pro Jahr geht, sondern um relevante Beträge, wo man sagt, das wollen wir nicht einfach zulassen, unentgeltlich, sondern die können eben ein Opt-out betreiben und sind aber dann gleichzeitig verpflichtet, demjenigen, der die Daten nutzen möchte, ein vernünftiges Lizenzangebot zu machen. Also zu sagen, du darfst aber zum Preis X. Solche Mechanismen kennen wir schon jetzt im Immaterialgüterrecht, auch im Urheberrecht, sogenannte Zwangslizenzen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Es ist zwar selten so, dass dann die Leute zum Richter gehen und das einklagen, aber weil du weißt, dass du verpflichtet bist, eine Lizenz zu erteilen, wird das Gleichgewicht bei der Vertragsverhandlung so verschoben, dass die Leute eigentlich nicht Nein sagen, das heißt, es wird dann eigentlich nur noch über den Preis verhandelt. Das könnte funktionieren. Wenn du das Opt-out auch zulässt, quasi voraussetzungslos und auch für jedermann, dann bräuchte es vermutlich irgendwelche passenden technischen Tools, zum Beispiel irgendwelche, ich weiß nicht, Textdateien auf der Website, die dem Crawler anzeigen, hier wurde ein Opt-out gemacht, du darfst diese Daten nicht für das Training von KI verwenden. Wenn es dann doch gemacht wird, weil solche Dinge können ja immer auch irgendwie umgangen werden, dann stellt sich tatsächlich die Frage, ob das irgendwie möglich ist zu beweisen, dass deine Bilder jetzt für das Training tatsächlich verwendet wurden. Und das ist eine Frage, die jetzt auch zentral ist bei den Gerichtsprozessen, die laufen, weil auch hier kann die New York Times das nicht wirklich nachweisen. Was die tun ist, die haben so ein bisschen gepromptet und dann können sie aufzeigen, dass es Texte gibt, die rauskommen durch spezifische Prompts, die einem Inhalt, der in der New York Times publiziert wurde, so ähnlich ist, dass es fast nicht sein kann, dass dieser Inhalt nicht fürs Training verwendet wurde. Also das sind so, aber das sind Schwierigkeiten, die ganz konkret jetzt bestehen. Und das mit der Rechtsdurchsetzung, das knüpft bei deiner ersten Frage an, oder? Das ist ein fundamentales Problem im digitalen Kontext sowieso. Und das Problem haben wir auch hier.
Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage für den ersten Teil. Wir haben zwar eigentlich die Frage gestellt, wo über die Trainingsdaten. Nun, ich gehe trotzdem noch einen Schritt weiter. Ich habe jetzt ein Werk erstellt oder ich habe ein paar gute Prompts geschrieben und dann habe ich ChatGPT hat mir einen schönen Text gemacht oder Midjourney ein Bild. Ja. Kann ich das auch? Ist das jetzt auch urheberrechtlich geschützt? Und kann ich das schützen lassen? Oder ist das und bin ich dann der Urheber? Ich meine, wenn ich ein Foto mache, dann bin ich unter Umständen der Urheber oder je nachdem die Person, die auf dem Foto ist und nicht der Kamerahersteller. Ist das jetzt bei diesen KI-Modellen irgendwie anders oder ist das auch einfach ein Tool und mein Werkzeug und ich habe das Werkzeug bedient und ich bin der Urheber am Ende?
Ja, nein, besten Dank. Also dann können wir wirklich alle drei relevanten KI-Fragen im Urheberrecht ansprechen heute Abend. Die erste Frage ist, wenn das die KI produziert, ist das dann urheberrechtlich geschützt? Das wäre jetzt dann gleich die Antwort auf deine Frage. Die zweite Frage ist die nach den Trainingsdaten und die dritte ist die nach dem Output. Oder? Ja. Ist das eine Urheberrechtsverletzung? Und bei der ersten Frage, die wird schon lange diskutiert, das war so auch historisch die erste Frage, die aufgekommen ist, wenn diese Modelle Inhalte produzieren können, lange bevor die das wirklich konnten, hat man sich das vorgestellt und schon debattiert. Und jetzt, Stand heute, haben wir, glaube ich, in der Schweiz Konsens, dass vollständig automatisiert erstellte Inhalte nicht urheberrechtlich geschützt sind. Und das hat damit zu tun, dass das kontinentaleuropäische Urheberrecht und damit auch das schweizerische sehr stark auf die Urheberin und den Urheber als Menschen fokussiert. Das ist die Kernvoraussetzung, ist eine geistige Tätigkeit, eine geistige Schöpfung eines Menschen. Das heißt, wenn der Schimpanse im Käfig irgendein interessantes Bild malt, ist das urheberrechtlich nicht geschützt. Und wenn ChatGPT vollständig autonom einen Text erstellt, ist das auch nicht geschützt. Aber die Grenze ist wie immer im Recht fließend. Also wenn du jetzt irgendwie ein Midjourney brauchst und durch eine komplexe Abfolge von Prompts und sagen wir jetzt, du bist da der super sophisticated Artist, also du hast viel Erfahrung, weißt genau, jetzt muss ich ein bisschen so tweaken und so, dann verschieben wir uns da irgendwo auf dieser quasi Skala und sind am Ende möglicherweise an einem Ort, wo die KI einfach ein Werkzeug ist, das dir geholfen hat bei der Erstellung des Bildes. Und wo diese Grenze zwischen vollständig automatisiert und damit nicht geschützt und eben Werkzeug und damit geschützt verläuft, das muss man dann im Einzelfall rausfinden. Das kann niemand ex ante sagen. Aber Stand heute in der Schweiz ist klar, vollständig automatisiert ist urheberrechtlich nicht geschützt.
Gut, wir sind nicht vollständig automatisiert. Wir haben doch noch menschliche Inputs gemacht und wir werden dabei weitermachen. Wir haben nämlich noch weitere netzpolitische Abende geplant diesen Frühling. Auch nächstes Mal geht es um KI, dann schon ganz nah verwandt. Auch heute geht es um KI, wie heute, es geht dann direkt um KI im Journalismus und die Frage, wohin geht die Reise? Es gibt ja noch andere Aspekte oder es kann dem Journalismus vielleicht auch helfen. Nicht nur der Journalismus bietet Input, sondern der Journalismus kann auch Output generieren. Timo Grossenbacher wird hier zu Gast sein. Im Juni, glaube ich, ein Thema, das auch die Journalisten unter Umständen trifft, nämlich die Frage um Hass im Netz und was können wir dagegen tun. Diverse Kommentarforen bei Zeitungen sind ja da regelmäßig betroffen. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Inzwischen können wir gerne quasi in Kontakt bleiben. Für die, die noch die digitale Gesellschaft noch nicht so gut kennt, unter digitalegesellschaft.ch findet ihr eigentlich fast alles Wissenswerte. Wir haben einen Newsletter, wir haben einen Netzpodcast, es gibt monatliche Mittagessen und wir sind auf diversen Social-Media-Plattformen unterwegs, wo ihr dann sicher auch die Ankündigung für den nächsten netzpolitischen Abend mitbekommt. So verpasst ihr nichts. Und ja, wenn ihr euch gerne aktiv in der digitalen Gesellschaft engagieren möchtet, dann DIGES, ich mache mit, ist die Seite, die euch sagt, wie ihr euch beteiligen könnt und wie ihr uns helfen könnt. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns vom Stream-Publikum und den späteren Nachseherinnen und Nachseher. Wir hier im Raum dürfen natürlich noch ein bisschen weiter diskutieren. Nichtsdestotrotz hoffentlich bis nächstes Mal. Danke euch, dass ihr hergekommen seid. Danke Florian, danke Jörg.
Danke Dani.